36 Am 10. Trinitatissonntage. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären, und verachteten die anderen, ein solch Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In mehreren Evangelien, die ich bis jetzt erklärt habe, waren Gleichnisse, durch deren Vorkommnisse im gewöhnlichen Leben meine Lehre oder eigentlich nur meine zwei Liebesgebote erläutert wurden und von denen noch mehrere folgen werden. Diese Erklärungen haben vor allem den Zweck, anderen Deutungen vorzubeugen, wie auch Moses meine Gebote in 10 anderen näher bezeichnete, weil die Menschen sich nur zu oft bloß an den Buchstaben haltend des Wahnes sind und auch waren, was in den Gesetzen nicht besonders erwähnt werde, sei auch nicht verboten. Da ich während meines Erdenwandels als Lehrer die Beschränktheit der Begriffe meiner Jünger und sonstiger Zuhörer wohl kannte, wählte ich öfters Beispiele, Gleichnisse und Vergleichungen von materiell Bestehenden mit geistig Unsichtbarem, um niemand in Zweifel zu lassen, wie er meine Lehre auffassen und wie er die ihm schon früher gegebenen kirchlichen Gebote verstehen solle. Hier in diesem Evangelium seht ihr wieder, wie ich besonders den Pharisäern, welche stets im Eigendünkel lebten, als seien sie besser als das andere Volk, ein Gleichnis gab, welches ihre Fehler berührte. Denn sie glaubten, wenn sie nur die religiösen Gebräuche hielten, so sei alles getan und der Gott ihrer Religion könnte sich damit zufrieden geben. Ich erzählte ihnen von zwei Menschen, von denen der eine, welcher die Satzungen seiner Religion in den verschiedenen Gebräuchen dem Anscheine nach hielt, so ganz mit Hochmut und Verachtung auf einen anderen herabsah, welchen er weit unter sich glaubte, weil sein Lebensberuf einer von denjenigen war, die in jener Zeit nicht im besten Rufe der Redlichkeit standen. Nun, dieser Vergleich des einen, der in seinem übermütigen Stolze glaubte, nie oder nur wenig gesündigt zu haben, mit dem anderen, der in vollster Demut sich seiner Vergehen, die von der menschlichen Natur oft nur zu leicht begünstigt werden, bewusst ist. Dieser Vergleich war geeignet, den unbändigen Stolz der Pharisäer zu demütigen. Er gab auch meinen Jüngern und Zuhörern über manche meiner Taten, die gegen die gewöhnlichen Gebräuche der Juden verstießen, eine Aufklärung, damit sie alle erkennen sollten, was für ein Unterschied es ist, ein Gesetz dem Worte oder Buchstaben nach zu halten oder es im geistigen Sinne zu verstehen und zu befolgen. Als Erklärung dieses Beispiels sagte ich meinen Jüngern: Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In den folgenden Versen dieses Kapitels ist zum Ausdruck gebracht, dass gut niemand genannt werden kann als nur Gott, wobei ich mich als Menschensohn selbst nicht ausnahm. Ich tat dies geflissentlich, damit sie alle hören und begreifen sollten, dass das Wort gut als Eigenschaft nicht so leicht zu erwerben und zu verdienen ist und dass viel, ja sehr viel dazu gehört, um auf eine solche Benennung Anspruch machen zu können. Denn das Wort gut hat hier auch die Bedeutung des Begriffes sündenfrei. In der weiteren Folge dieses Kapitels sagte ich bei der Gelegenheit, als man die Kindlein zu mir brachte, dass die Menschen, wollen sie auf mein Reich Anspruch machen, den Kindern gleichen müssen in Bezug auf die Einfalt ihres Herzens, ihre Unschuld und das unbeschränkte Vertrauen zu ihren Eltern. Denn nur derjenige, der diese Eigenschaften des Kindes besitzt, wird durch Beten und Bitten den Eingang in mein Reich erzwingen können. Weswegen der erste Vers dieses Kapitels sagt, dass man stets beten und nicht davon ablassen, das heißt, dass man alles im Hinblick auf mich und meine zwei einzigen Gebote vollführen solle. Um das aber tun zu können, muss man auch fähig sein, seine Lieblingsgewohnheiten, das am schwersten Entbehrliche, nötigenfalls, zu opfern. Was ich durch den Vorfall mit dem Obersten näher erklärte. Denn von diesem Manne verlangte ich gerade die Opferung dessen, was ihm am meisten ans Herz gewachsen war. Das Gleichnis, dass ein Kamel, ein Schiffstau, leichter durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in den Himmel komme, will besagen, dass das Erstere leichter zu bewirken sei, obwohl es zu den Unmöglichkeiten gehört, als dass ein Mensch, der noch an weltlichen Dingen hängt, in mein Reich des Geistes gelangen könne. Denn nur wenn alles Weltliche dem geistigen Zwecke untergeordnet wird, ist von der Stufe des Weltlichen ein Aufschwung ins Geistige möglich. Das, was Petrus bei diesem Vorfall mit dem Obersten zu dem Schlusse veranlasste, sie seien meine Jünger, eben weil sie alles verlassen hätten und mir nachgefolgt wären, zeigt klar, wie leicht die Menschen ihre gebrachten Opfer überschätzen und schon auf dieser Erde die Belohnung dafür erwarten, während diese ihnen vielleicht erst im Jenseits, in dem Bewusstsein erfüllter Pflicht, zuteil wird. Meine Jünger hatten davon deshalb eine andere Auffassung, weil sie alle noch sehr unter dem Einfluss meiner sichtbaren Persönlichkeit standen und daher nicht zur eigenen Reife gelangen konnten. Ja, als ich ihnen meine Leidensgeschichte voraussagte, begriffen sie es nicht, denn sie glaubten, wenn ihnen schon wegen ihrer materiellen Aufopferungen hier und dort Seligkeiten versprochen würden, umso mehr müsste ich, der sündlos und rein vor ihren Augen einherwandelte, deren teilhaftig werden. Sie waren blind, wie der Blinde am Wege gen Jericho. Sie hörten mich wohl, aber sie verstanden nicht den Sinn meiner Worte. Und wie ich diesen Blinden sehend machte, weil er fest an die Möglichkeit der Heilung durch meine Hand glaubte, so ward auch ihnen mit der Ausgießung meines Geistes über sie der geistige Starr gestochen. Und sie begriffen dann erst ganz und sahen im hellsten Licht, was ich ihnen in vielen Gleichnissen und Bildern während meiner dreijährigen Lehrzeit gesagt hatte. Da erst begriffen sie, wer ich war, was meine Lehre zu bedeuten habe und was ihre eigentliche Mission sei.